Ja, heute möchte ich mit uns ein paar Gedanken aus Matthäus 18 lesen. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen thematisch, wie wirkt Gott über Gebet? Und der Ausgangstext ist Matthäus 18, Vers 18. Wir werden dann noch weitere Texte anschauen. Also, Matthäus 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, wird sie ihnen werden, von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Der Herr Jesus hat ja die Jünger schrittweise gelehrt über Gebet. Ich denke, wenn wir ein bisschen zurückgehen, im Matthäusevangelium begonnen hat er in seiner Lehre in der Bergpredigt. Dort hat er ihnen gesagt, sie sollen nicht plappern wie die Heiden, da Matthäus 6, Vers 5. Man soll nicht heucheln, man soll in die Kammer gehen und zu dem Vater beten, der im Verborgenen ist. Und dann hat er ihnen auch noch das Mustergebet gesagt, Vers 9, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Königreich komme, dein Wille soll so geschehen auf Erden, wie er auch im Himmel geschieht. Hier gibt er ihnen ganz wichtige Prinzipien über Gebet, dass das erste Anliegen im Gebet soll die Dinge Gottes sein und dass Gott möchte, dass sein Name geehrt wird, geheiligt wird, sein Königreich soll vorangehen, soll kommen, soll vorwärts gehen in unserem Leben und auch im Leben anderer Menschen, bis es schlussendlich mit Macht und Herrlichkeit kommen kann. Sein Wille soll so geschehen auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht, nämlich gut und gern und ganz und gleich und gründlich und gehorsam und genau. Dann hat er ihnen gesagt, worüber sie noch beten sollen. Dann hat er über Fasten gesprochen. In Kapitel 7 spricht er noch einmal über Gebet. Kapitel 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und jedem Anklopfenden wird aufgetan werden. Hier steht im Griechischen, jeder bittet beständig, Vers 7, bittet stets, bittet fortwährend. Also hier ist ein Wort im Griechischen, das bedeutet, dass man das wiederholt tut oder immer wieder tut oder fortwährend tut. Suchet inständig oder suchend beständig, klopfet immer wieder an. Und wenn man so bittet und so sucht und so anklopft, dann wird man bekommen. Und dann spricht er davon ab Vers 9, dass man eine Vertrauensbeziehung zu Gott aufbauen soll, dass man Gott vertrauen soll im Gebet, dass Gott wie ein Vater ist, der uns nicht eine Schlange gibt, wenn man um einen Fisch bittet. Also der Herr gibt schrittweise ihnen Lektionen über Gebet. In Kapitel 9 kommt die nächste Lektion, Kapitel 9, Vers 36. Geht es darum, dass er die Volksmenge sieht und er ist bewegt über die Volksmenge, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Nächste Lektion über Gebet. Interessant. Der Herr sagt den Jüngern, sie sollen bitten, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Also eigentlich hätte ich mir gedacht, das ist eigentlich nicht nötig. Denn wenn er Arbeiter braucht, dann soll er doch welche herausschicken, oder? Wenn der Chef Arbeiter braucht, der hinausschicken will, dann soll er das tun. Wieso sollte er den Jüngern sagen, sie sollen beten, dass der Herr der Ernte das tun soll? Und man darf sich hier überlegen, warum sagt er das? Warum sagt er zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende? Es ist seine Ernte und es sind seine Leute. Was haben wir mit denen zu tun? Warum müssen wir bitten oder warum sollen wir bitten? Warum sollen die Jünger bitten? Hier ist eine ganz wichtige Lektion über Gebet, die er bis jetzt noch gar nicht berührt hatte. Nämlich die Lektion, dass der Herr Jesus will, dass seine Jünger sich so identifizieren mit dem Vater und mit seinem Werk, dass sie jetzt mit einbezogen werden. Und er sagt, ihr sollt beten, dass der Vater das tue, was er eigentlich gern tun sollte oder möchte. Nämlich Arbeiter ausschicken. Das heißt, hier werden die Jünger zu Mitarbeitern erhoben. Mitarbeiter Gottes. Durch ihr Gebet arbeiten sie mit, sie beten. Vater, schick doch Arbeiter hinaus in die Ernte. Und der Vater sagt, ach so, ja, wollte ich gerne tun. Aber gut, dass du bittest. Du bist an der Sache interessiert. Und dann schickt der Herr Arbeiter aus in die Ernte, weil die Jünger beten um die Arbeiter. Oft klagen wir es, dass es so wenig Arbeiter gibt. Es sollte mehr Arbeiter geben, oder? Da sagt der Herr, man soll beten, dass es mehr Arbeiter gibt. Man soll bitten, den Herrn der Ernte. Das ist eine wichtige Lektion hier über Gebet. Und dann in Matthäus 18 kommt die nächste Lektion über Gebet, die haben wir gelesen. Und ich muss das ein bisschen in den Zusammenhang stellen, in dem das gesagt wurde. Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wieder der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde bitten werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und wiederum sage ich, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, um welche sie bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das ist interessant. Es geht um Gebet. Zuerst möchte man denken, ja, es geht hier doch um Gemeindezucht. Da ist ein Bruder, der gegen dich sündigt. Ja, das ist hier der Zusammenhang. Aber der Herr Jesus nimmt dann aus diesem konkreten Fall, zieht er ein allgemeines Prinzip und lehrt die Jünger etwas über Gebet. Und ich möchte mit uns gerne ein bisschen nachdenken über dieses wichtige Thema, wie wirkt Gott eigentlich über Gebet? Gebet ist ein wichtiges Thema und Gebet begleitet uns unser ganzes Leben lang. Gott hat uns erlöst, damit wir beten sollen. Er hat uns die Tür geöffnet zum Vater, sodass wir jetzt mit dem Vater sprechen können. Unser ganzes Leben ist geprägt von Gebet. Betet ohne Unterlass. Oft betet man einfach in Gedanken oder man betet leise vor sich hin oder jedenfalls betet ohne Unterlass, betet ohne große Unterbrechungen. Immer wieder soll diese Verbindung zum Vater offen sein, der Telefonhörer nicht aufgelegt sein zum Vater oder man soll online sein, um es modern zu nennen. Online bleiben mit Gott. Jedenfalls, diese Frage, die beschäftigt uns, wie wirkt Gott über Gebet? Es ist ja allein schon erstaunlich, dass Gott überhaupt will, dass wir beten. Ja, dass wir bitten. Dass Gott will, dass wir mit einbezogen sind in sein Werk, ist eine erstaunliche Tatsache. Er könnte ja sagen, ich brauche euch nicht, ich mache schon, was ich machen will. Ihr schaut einfach zu, was ich mache. Ja? Aber das macht er nicht. Nein, er wartet, dass die Menschen beten. erwartet, dass sie beten. Und wenn sie nicht beten, dann bekommen sie nicht. In Jakobus 4, Vers 2, wenn ich das auch noch hier schnell einschieben darf, Jakobus 4, Vers 2, es steht es am Ende von Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, sie hätten, wenn sie beten würden. Aber sie haben nicht, weil sie nicht beten. Das heißt, es hängt also doch am Gebet. Es hängt vom Gebet ab. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfanget nicht, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten vergeudet oder verzehret. Das heißt, egoistisch bittet. Ihr betet falsch, in der falschen Motivation, sagt er hier. Also, es ist überhaupt schon erstaunlich, dass Gott überhaupt will, dass wir beten. Er wartet darauf, bis seine Kinder beten, bevor er etwas tut. Das ist sehr interessant. Ich habe im Jakobusbrief, weil wir gerade in Jakobus sind, in Jakobus 5, haben wir ein Beispiel von einem Beter, das ist der Elia, Vers 17, Kapitel 5, Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete und betete. Hier steht im Griechischen, er betete mit Gebet. Das ist ein Ausdruck, ein Semitismus. Das heißt, dass im Deutschen würden wir sagen, er betete ernstlich oder er betete innig oder er betete betend. Er betete und betete, ja? Dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Das ist wenn man diese Geschichte von Elia, wenn man da ein bisschen nachdenkt, wie war das? Da war der Ahab, König, und Isabel, diese götzendienerische, böse Königin, die Propheten Gottes verfolgt hat und den Baalskult eingeführt hat. Und Elia wusste, dass Gott das Volk züchtigen wird, das hat er versprochen, aus dem 5. Mose steht das, dass wenn das Volk in den Götzendienst fällt, wird Gott das Volk züchtigen durch Dürre. Das steht dort im 5. Mose, ich glaube es ist Vers Kapitel 28 oder 29, jedenfalls diese Kapitel, da steht der Fluch über das Volk, wenn es nicht im Gehorsam wandeln wird. Und Elia hat das gewusst. Gott muss das Volk züchtigen, Gott wird das Volk züchtigen. Und dann hat er gebetet. Er war ein Mann, der vor Gott steht, und hat er gebetet, Herr, züchtige dieses Volk. Und er betete und betete. Das heißt, das war nicht so ein kurzes Gebet beim Frühstück, sondern das war ein intensives Gebet, Herr, züchtige dein Volk. Lass es nicht regnen. Und der Herr reagiert. Ein Mensch betet und Gott reagiert. Gott hat keinen Regen mehr geschickt. Jetzt kommt die Dürrezeit. Und es war 3 Jahre und 6 Monate, und wenn wir da lesen, an der Stelle im Jakobus 5, da heißt es dann, es regnet nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate, Vers 18, und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das ist interessant. Wieso kommt er jetzt wieder dazu, dass er wieder beten soll, dass es wieder Regen gibt? Hat er sich gedacht, jetzt ist Schluss? Nein, er wusste, dass Gott Regen geben will jetzt. Woher wusste er das? Nun, wir lesen 1. Könige 18, Vers 1. Es vergingen viele Tage. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf dem Erdboden. Im 3. Jahr heißt hier wahrscheinlich im Sinne von nach 3 Jahren. Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen und so weiter. Also Gott hat ihm einen Befehl gegeben. Und Gott hat gesagt, er wird Regen geben. Was macht der Elia jetzt? Er geht zu Ahab und was macht er noch? Er geht auf die Knie und fängt an zu beten. Herr, schenk Regen. Wieso? Gott hat doch gesagt, dass er Regen geben wird. Wieso betet er jetzt um Regen? Weil er Gott kennt. Weil er weiß, dass Gott handelt aufgrund von Gebet. Gott wollte, Gott sagt, du, ich möchte gern wieder Regen geben. Bitteschön. Was musst du jetzt machen? Beten für Regen. Gott macht dem Elia klar, was er zu tun wünscht. Und jetzt wartet er, bis der Elia betet. Und das war dann auch nicht ein Frühstücksgebet, sondern das war ein ganz intensives Gebet. Wir lesen in Vers 41, Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Und dann ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Und Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und er legte sein Gesicht zwischen seine Knie und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Dann geht er wieder rauf. Ja? Nichts. Dann betet er weiter. Dann geht er, sagt, geh wieder rauf. Nichts. Dann betet er weiter. Dann sagt er, geh wieder rauf. Nichts. Geh weiter. Geht er wieder, betet er weiter. Und das geht 7-mal so. Das war nicht ein kurzes Gebetchen. Das war ein echtes Flehen zum Herrn. Herr, gib Regen. Obwohl er gewusst hat, dass Gott Regen geben wird. Was heißt das? Was lernen wir hier über Gebet? Wie wirkt Gott über Gebet? Gott tut seinen Knechten kund, was er zu tun wünscht, was er vorhätte. Und jetzt mal, das macht er uns irgendwie klar, hier zum Beispiel durch das Wort Gottes. Das Wort, das jetzt an Elia erging. Und Elia weiß, was er zu tun hat. Jetzt heißt es beten. Ich gebe noch ein paar andere Beispiele. In Daniel Kapitel 9, lesen wir, dass Daniel ein Bibelstudium betrieben hat. Daniel liest den Propheten Jeremia. Daniel Kapitel 9 am Anfang, da heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und was hat er gemacht? Er liest in Jeremia 29, Vers 10, dass 70 Jahre vergehen werden über den Trümmern Jerusalems. Und dann hat der Herr verheißen, dass er das Volk wieder zurückführen wird, dass er die Stadt wieder gebaut werden wird und dass eine herrliche Zeit kommt. Und was macht er? Er legt sich nicht in den Liegestuhl und sagt, wunderbar, die 70 Jahre sind jetzt schon fast um, jetzt wird der Herr sein Wort erfüllen und fertig. Nein, macht er nicht. Er geht ins Gebet, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott. Und dann betet er dieses ergreifende Gebet. Ich lese das jetzt nicht alles, aber in Vers 17 sagt er, und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr, Vers 18, und höre, tue deine Augen auf und sieh. Also er betet hier, oh Gott, schau doch her. Schau mal her, wie es uns geht da. Tu deine Augen auf und sieh. Und dann, denn nicht auf uns, sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über die dein Name genannt ist, Vers 18 in der Mitte, denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Das heißt, Herr, tu jetzt so, wie du gesagt hast im Jeremia, im Propheten. Erfülle jetzt das Wort, das du gesagt hast. Das heißt, wir lernen hier, Gott handelt, Gott möchte etwas tun. Und dann tut er seinen Kindern kund, was er gerne zu tun wünscht. Und dann wartet er auf Gebet, dass das gebetet wird, was er eigentlich gerne zu tun wünscht. Es gibt noch weitere Beispiele, wo zum Beispiel, das größte Beispiel ist, Herr Jesus, komme bald, ja. Wo in der Offenbarung lesen wir das? Der Herr sagt vorher, ich komme bald, und dann betet er, Herr Jesus, komm. Ja, wenn der Herr sagt, ich komme bald, warum muss er dann noch beten, Herr, komm? Weil er verstanden hat, was Gebet heißt. Gott möchte etwas tun und Gott wartet, bis gebetet wird. Gott möchte nämlich, dass wir aus freien Stücken ihm gehorsam sind. Und das erfüllt ihn mit großer Freude. Er möchte nämlich Menschen haben, die hat Menschen geschaffen in seinem Bild und seinem Gleichnis, die haben Ähnlichkeit mit Gott in ihrem Wesen. Und jetzt möchte er, dass diese Menschen einbezogen werden in sein Tun, in sein Wirken auf dieser Erde, in der Welt. Und da möchte er gerne, dass jetzt der Mensch lernt, freiwillig zu gehorchen. Zum Beispiel, ich habe hier ein Liederbuch, oder? Dieses Liederbuch gehorcht mir. Ich sage, ich lege das Liederbuch daher, auf den Tisch, auf die Kanzel. Ja. Du bleibst jetzt da liegen. Na gut, es gehorcht nicht, aber es wird gehorchen. Ja. Gut, jetzt lege ich es so her. Es geht nicht runter. Ja. Aber mich befriedigt dieser Gehorsam nicht. Warum? Er sagt, ja, das ist halt kein freien Willen, das ist Unsinn, ja, das kann er gar nicht, kann er gar nichts tun. Richtig. Es kann nicht sagen, so, ich stehe jetzt auf und ich mache jetzt, was ich will. Das kann es nicht machen. Aber das befriedigt mich nicht. Aber wenn ich zu meinem Sohn sage, du, ich hätte gern, dass der Rasen endlich mal gemäht wird, schau dir das an, wie hoch der Rasen ist, und er sagt, du Papi, ich habe heute Nachmittag sowieso frei, ich mache das heute. Befriedigt mich das? Sehr, oder? Und er sagt, und nächste Woche mache ich es auch. Das befriedigt mich noch mehr. Und er sagt, du Papa, den ganzen Sommer werde ich schauen, dass er jede Woche, immer am Freitag gemäht ist, der Rasen. Das befriedigt mich äußerst. Ja? Das ist Herrlichkeit für einen Vater, so einen Sohn zu haben, oder? Und wie ist es mit Gott? Gott hat Menschen geschaffen. Und jetzt möchte er, dass diese Menschen, er hat sie erlöst in Jesus Christus, und jetzt möchte er, dass diese Menschen zu ihm sagen und sagen, Vater, ich möchte dir gehorchen. Ich möchte mich interessieren für deine Arbeit. Ich möchte, dass das geschieht, was du gerne hast. Und dann suchen sie in der Bibel und schauen, was er gerne hat. Und dann beten sie für das, was Gott gerne tun möchte. Und Gott ist erfüllt mit Freude. Wir haben heute von unserer Freude gesungen. Ja. Hier dürfen wir mal von der Freude Gottes etwas sehen. Das erfüllt ihn und er möchte Menschen haben, die so denken und so sind wie er. Wie war das mit Mose? Die Israeliten sind ausgezogen aus dem Volk, aus dem Land Israel, Ägypten, Entschuldigung, sind ausgezogen aus dem Land Ägypten. Die Israeliten sind dann in der Wüste gewesen. Dann kamen die Amalekiter von hinten und haben die Israeliten da bekämpft, mit Guerillataktik, da die Schwachen von hinten haben so begonnen, das Volk zu dezimieren und zu stören. Und dann hat Mose erkannt, hier ist ein Krieg, der stattfindet, und haben sie gekämpft. Josua hat geführt und das Volk hat sich gewandt und hat gegen die Amalekiter einen Krieg geführt, gekämpft dort in der Wüste. Und Mose geht auf den Berg und hebt den Stab Gottes hoch. Und wenn er den Stab Gottes hochhebt, dann siegt der Josua. Und wenn er den Stab Gottes niederlässt, weil er müde ist, dann siegen die Amalekiter. Und jetzt könnte man denken, wovon hängt es eigentlich ab? Wovon hängt es ab, dass die Israeliten den Sieg bekommen? Gott wartet, dass Mose betet. Oder den Stab hochheben steht hier für Gebet. Ja, denn das war das Zeichen hier, das Gebet, dass man auf Gott, dass er zu Gott hin schaut und dass er auf Gott hin vertraut. Und das ist hier ein Symbol für Gebet, vertrauendes Gebet. Und Gott schaut sozusagen zu und denkt, jetzt möchte ich schauen, was sie tun. Wenn sie im Vertrauen auf mich handeln, wenn jetzt Mose betet und mit mir rechnet, dann gibt es Sieg für die Israeliten. Wenn sie das nicht tun, gibt es Sieg für die Feinde. Das heißt, es hing doch vom Gebet von Mose ab, ob die Israeliten hier unterliegen oder nicht. Und im Neuen Testament lernen wir die gleiche Wahrheit. Wenn die Gemeinde betet, geschieht etwas, Die Gemeinde betet auf der Erde und der Himmel handelt. Das ist die Aussage von Matthäus 18, den Text, den ich anfänglich gelesen habe. Die Gemeinde betet und der Himmel handelt. Ich habe mir oft gefragt, was wäre, wenn jetzt Mose nicht gebetet hätte? Da war ja ein anderer Fall auch noch, und da war noch viel gefährlicher. Die Israeliten haben ein goldenes Kalb gemacht. Und jetzt sagt Gott, geh auf die Seite, Mose. Ich vernichte das Volk jetzt. Ich lasse dich allein und Josua lasse ich übrig, aber ich vernichte das Volk. Und was macht Mose? Mose wirft sich nieder und sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Was willst du für deinen heiligen Namen tun, wenn das die Amoriter und die Kanaaniter und die Hevisiter und die Jebusiter und die Hethiter, die ganzen kanaanitischen Völker, wenn die das hören? Du hast sie mit so großer Kraft aus Ägypten herausgeführt. Du hast deinen Namen groß gemacht in Kanaan. Überall hin hat man gehört von deinem Namen. Und jetzt machst du das, und jetzt sollen die hören, dass du das eigene Volk in der Wüste vernichtest. Was wirst du für deinen großen Namen tun? Und dann lesen wir, und Gott gereute des Übels, das er sich vorgenommen hatte. Gott hat es leid. Er sagt, also gut, ich vernichte es nicht. Was wäre geschehen, wenn Mose nicht gebetet hätte? Der Name des Herrn wäre verlästert worden unter den Heiden. Das Volk Israel wäre dezimiert worden. Es wären nur noch zwei übrig geblieben. Josua und Mose. Was wäre gewesen, wenn nicht gebetet worden wäre? Ein anderes Mal, Josua kämpft gegen die Koalition der fünf Könige des Nordens bei der Landeinnahme, und dann kämpft er und dann sieht er, der Tag geht uns aus oder der Tag wird zu kurz werden, weil das sieht er als Feldherr, wir schaffen das nicht an einem Tag. Wenn die Sonne untergeht, ist es vorbei. Und dann sagt er, Sonne, stehe still. Im Namen des Herrn, oder? Sonne, stehe still. Ich denke mir oft, was wäre geschehen, wenn Josua das nicht gebetet hätte? Wenn Josua hier nicht auf Gott vertraut hätte? Das wäre kein sauberer Sieg gewesen, kein schöner Sieg gewesen, sondern ein halber Sieg. Die Feinde wären geblieben. Was würde geschehen, wenn nicht gebetet wird? Also Gott hat sich offensichtlich abhängig gemacht. Er wartet darauf, dass der Mensch betet. Er wartet, dass der Mensch freiwillig gehorcht und das Wort Gottes untersucht und mal schaut, was möchte Gott gerne tun. Manchmal sind meine Gebete so armselig. Da bete ich, Herr, nimm den Rückenschmerzen weg. Und ach, jetzt habe ich Kopfweh, Herr. Und jetzt bräuchte ich einen Parkplatz, Herr. Und jetzt bräuchte ich ein günstiges Ticket für den Zug, dass es nicht so teuer wird. Das sind doch armselige Gebete, oder? Da bete ich für meine Interessen, für meine Sachen. Das ist nicht verboten, natürlich nicht. Aber das ist doch nicht das Reich Gottes. Das ist doch nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist viel mehr als keine Rückenschmerzen und keine Kopfschmerzen. Das Reich Gottes ist viel mehr. Das Reich Gottes ist, dass man betet dafür, dass der Name Gottes geheiligt wird in dieser Welt. Dass man betet, dass das Reich Gottes mächtig vorwärts geht in meinem Leben und im Leben anderer Menschen. Dass man betet, dass auf der Erde der Wille Gottes so geschieht, wie er im Himmel geschieht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also jetzt zurück zu dieser Geschichte hier in Matthäus 18. Da war eine Situation, schwierige Situation, oder? Ein Bruder lässt sich nicht, also der Herr Jesus nimmt hier das Fallbeispiel. Ja? Ein Bruder lässt sich nicht überführen. Er hat gesündigt, er ist dann stur und bockig. Und dann kommt ein anderer und will mit ihm reden, will Sachen in Ordnung bringen. Aber er will nicht, er will sich nicht versöhnen, partout nicht. Dann kommt es vor die ganze Versammlung. Er will nicht. Was soll die Gemeinde jetzt tun? Steht da, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was soll die Gemeinde machen? Beten. Wie bindet man jemanden? Nicht mit Fesseln, es ist anderes Binden. Hier wird gebetet, die Gemeinde zieht sich zurück, entzieht demjenigen die Gemeinschaft. Ja, und dann? Jetzt ist er endlich draußen, jetzt ist er endlich weg. Nein, jetzt wird gehandelt, jetzt kommt die Arbeit, oder? Jetzt hat man sich in die Gemeinschaft entzogen und jetzt beginnt die Arbeit. Was ist das für Arbeit? Gebetsarbeit. Jetzt wird dieser dem Satan übergeben. Wie, das können wir doch nicht machen. Doch, das können wir machen. Ja, wie denn? Wir beten, Herr, erlaub dem Satan, der ohnehin nur Böses tun will, erlaub diesem Satan, dass er diesem Gläubigen etwas tut, das ihn zur Besinnung bringt. Vielleicht, dass er krank wird. Lass den Satan die Erlaubnis, dass er seinen Körper antastet, dass er krank wird. Sag ich, aber das kann man doch nicht machen. Doch, weil es ist zum Guten für den Bruder. Was sagt Paulus? 1. Korinther 5. Da war doch eine Situation von einer ziemlich ernste Sache. Jemand hat seines Vaters Weibe genommen, seine Stiefmutter genommen, offensichtlich also geheiratet oder jedenfalls genommen, ja. Und das ist ein Fall von Unzucht, der nicht erlaubt ist. Und was sagt Paulus dort? 1. Korinther 5, Vers 2, ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, dass der, welcher diese Tag begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, der dieses so verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus versammelt seid, einen solchen dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wie darf Paulus sowas machen? Das ist doch unerhört. Aber er macht es zum Guten. Er möchte, dass dieser, wenn er krank geworden ist, Buße tut, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn Jesus. Das heißt, dass er nicht verloren geht, dass er sich nicht abwendet von Christus. Das heißt, hier wird jemand gebunden, eindeutig. Hier ist jemand gebunden worden, von Paulus in dem Fall, weil die Gemeinde hat nichts getan. Paulus hat es getan. Ich weiß nicht, wie er es getan hat. Ich nehme an, er hat gebetet, denn wie sonst kann man einen Menschen binden? Ja. Dem Satan übergeben. Bei Hymenäus hat er das auch getan, 1. Timotheus 1, Vers 20, kann man nachlesen. Da habe ich, der Hymenäus, den habe ich dem Satan übergeben, damit er nicht weiterhin, damit er gezüchtigt wird, damit er nicht weiterhin lästert. Ja, denn durch dieses Wirken des Hymenäus wurde viel Böses getan. Da heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 20, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Also nicht mehr zu lästern in dem Sinn. Sie sollten gezüchtigt werden, damit sie, also am Körper wahrscheinlich angerührt werden von Satan, sodass es ihnen schlecht geht am Körper, damit sie zur Besinnung kommen. Bei Hymenäus ist es leider nicht, hat diese Züchtigung leider nichts vollbracht. Aber es ist etwas, wo die Gemeinde betet, und zwar etwas, was Gott tun will. Gott will diesen Menschen züchtigen. Jetzt betet die Gemeinde um Züchtigung. Das ist eine ernste Sache, oder? Sehr ernste Sache. Aber es ist zum Guten für denjenigen Menschen. Und oft ist es ja geschehen. Die Menschen sind krank geworden, haben Buße getan in ihrer Krankheit. Manche sind dann trotzdem gestorben, auch in Korinth, 1. Korinther 11. Einige sind schwach und schwächlich unter euch. Einige sind schon entschlafen, weil Gott sie gezüchtigt hat, damit sie nicht verloren gehen. Das heißt also, die Züchtigung ist nicht einfach nur etwas, was Gott souverän tut. Die Züchtigung ist etwas, was Gott tut, weil die Gemeinde betet. Die Gemeinde bindet auf der Erde und der Himmel handelt. Und dann, wenn der Mensch Buße tut, die Gemeinde löst auf der Erde, nimmt ihn wieder auf, löst ihn aus diesen Banden des Feindes, wo er gefangen war und jetzt durch Krankheit geplagt war. Die Gemeinde löst, durch Gebet natürlich, und nimmt ihn wieder auf. Und was die Gemeinde betet, Herr, nimm jetzt die Krankheit wieder weg von ihm. Und der Herr nimmt die Krankheit weg von ihm. Was im Himmel, was auf der Erde gelöst wird, wird im Himmel gelöst sein. Und dann kommt die Lektion, die allgemeine Lektion. Ich sage euch, wenn zwei eins werden, wenn es nur zwei sind, die sich einig sind in dieser Sache und zum Herrn bestürmen in dieser Sache, der Himmel wird handeln. Es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich wirkend mitten unter ihnen. Dass er gegenwärtig ist, ist ja sowieso klar. Er ist immer gegenwärtig, aber in besonderem Maße gegenwärtig. Der Herr naht sich mit seiner Gebetserhörung. Naht euch zu Gott und Gott wird sich euch nahen, nämlich als ein erhörender, gebetserhörender Gott. Das heißt hier, das ist hier ein Dienst des Gebetes, der von großer Wichtigkeit ist. Ich habe ein Buch gelesen von Watchman Nee, viele Gedanken aus dem Buch entnommen. Ich hatte das vor 30 Jahren gekauft oder mehr. Das stand im Regal, ich hatte es wohl schon irgendwann einmal gelesen. Vor 2 Jahren habe ich es wieder gelesen. Und dann ist mir diese Sache wieder ganz neu bewusst geworden. Wie wirkt Gott eigentlich über Gebet? Gott wartet, dass der Mensch betet. Gott wartet, dass wir uns interessieren für seine Interessen. Und ohne Gebet wird vieles, was Gott gern tun würde, tun möchte, nicht geschehen. Da ist eine Gemeinde, die hat gebetet: Herr, gib uns offene Augen für die Verlorenen. Gib uns offene Augen für die Menschen rund um uns her, die in die Hölle laufen und wir merken es nicht. Hat die Gemeinde gebetet. Was geschah? Die Gemeinde bekam offene Augen für die Verlorenen. Und was geschah dann? Da haben sie gebetet: Herr, gib uns Freimütigkeit zum Reden zu diesen Menschen. Dass wir nicht den Mund stumm machen, sondern gib uns Freimütigkeit zum Reden. Und was geschah? Der Herr gab Freimütigkeit zum Reden. Und was haben sie weiter gebetet? Herr, überführe den Nachbarn von Sünde, wenn wir mit ihm reden. Überführe ihn, zeige ihm, dass er ein Sünder ist. Und was geschieht? Der Nachbar wird überführt von Sünde. Und nachher beten wir weiter: Herr, hilf, dass wir ihm den Weg des Heils erklären können. Hilf, dass es Gelegenheit gibt, dass wir wieder mit ihm reden können. Und der Herr schenkt die Gelegenheit und man kann reden. Eines kann Gott nicht: auf den Knopf drücken, dass er gläubig wird. Manche beten einfach so: Herr, mach, dass alle Menschen in der Welt gläubig werden. Amen. Ja, das geht nicht. Weil Gott nicht einfach den Menschen als Maschine gemacht hat, wo man drauf drückt und jetzt wird der gläubig und drückt auf den nächsten, jetzt wird der gläubig. So geht das nicht. Aber die einzelnen Schritte müssen wir erbitten und dann wird der Mensch vor diese eine Entscheidung gestellt und dann muss er entscheiden. Dann muss er wählen. Da können wir nur beten, dass der Herr ihm hilft, dass der Herr ihm die Augen öffnet, wie dumm es wäre, nicht die falsche Wahl zu treffen. Aber wir können hier nicht einfach sagen: Gott, drück auf den Knopf und dann ist er auch gläubig. So geht das nicht. Gott hat ja den Menschen in seinem Bilde geschaffen, nicht als Roboter. Also, die Gemeinde betet und Gott handelt. Und oft frage ich mich: Herr, wieso geschieht so wenig in meinem Leben? Ich habe zu wenig gebetet, ich weiß es genau. Ich habe ein bisschen gebetet, ja, so nebenbei, aber das war nicht so wirklich intensiv. Das wurde mir nicht zum Anliegen. Einmal ist es mir so gegangen, da waren wir in der Nähe von Venedig, da an einem Strand. Das war eine von der Schule aus. Unser Sohn geht da in eine Schule, wo die haben einmal im Frühling haben sie so eine Woche, wo sie ans Meer fahren und dort können die Eltern auch mitfahren. Es ist so die Frühlingsferien. Die werden dann von der Schule organisiert. Alles wird von der Schule organisiert. Die Eltern dürfen auch. Ist recht günstig. Und dann haben die Schüler dort unter sich, haben Kontakt und Gemeinschaft und es wird jeden Abend gibt es dann auch noch so, weil das eine christliche Schule ist, gibt es auch noch so christliche Andachten am Abend und so kindgerecht. Jedenfalls war es sehr gut und wir sind da hingefahren und ich habe mir gedacht, jetzt nutze ich die Zeit und gehe jeden Morgen jogging, oder? Und es war im April, da waren nicht viele Leute am Strand, aber einige waren doch da. Und in der Zeit hat mich das sehr beschäftigt, Gehorsam, Thema Gehorsam. Mir war klar, wenn wir gehorchen und wenn wir frei aus freien Stücken gehorchen, dann kann der Herr uns führen, dann kann der Herr uns verwenden. Und ich laufe hier so durch die Gegend und ich bete: Herr, gib mir ein gehorsames Herz und öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du möchtest. Und dann laufe ich so, dann sehe ich da drüben einen Mann stehen, war 7:30 in der Früh oder 6, sehe ich einen Mann da am Strand stehen und dann war mir, als ob es mir ganz klar ist, ja, lauf doch zu dem Mann hin, weil jetzt gibt es Gelegenheit zum Gespräch. Und dann sagt, während ich zu ihm hinlaufe, bete ich, Herr, gib mir wirklich, ich kann das nicht so gut, so Einstieg mit Leuten. Ich habe da, das ist nicht meine Stärke. Andere, die können das so aus dem Finger heraus. Ich kann das nicht, aber du kannst mir ja helfen, Herr. Und dann laufe ich dorthin und dann sage ich ihm guten Morgen und so. Und er redet natürlich Deutsch, wie alle Leute dort Deutsch reden. Und dann hat er mir erzählt, woher er ist und so. Und ich denke, es ist herrlich, so ein ruhiger Morgen, da kann man richtig gut beten. Sagen Sie, finden Sie nicht auch? Dann sagt er, beten, ja, stimmt irgendwie schon und so. Aber irgendwie habe ich gemerkt, der wollte überhaupt nicht reden. Der wollte alleine sein und wollte mit mir nicht reden. Und ich denke mir, na gut, vielleicht treffe ich ihn morgen wieder und sage, ich wünsche ihm einen schönen Tag und laufe weiter. Nächsten Morgen, um die gleiche Zeit, laufe ich wieder, sehe ich da einen Mann stehen. Ja, und ich denke, das ist der gleiche und laufe hin zu ihm. Aber als ich dann hinlaufe, ich merke, es ist nicht der gleiche. Aber der Herr hat mir schon ins Herz gegeben, das ist klar. Wenn du hast gebetet für Gehorsam, also bitteschön, jetzt gebe ich dir eine Lektion. Gut, also, dann laufe ich hin, rede mit ihm, guten Morgen und so weiter, und er redet auch Deutsch. Und dann sage ich ihm, es ist so herrlich still heute Morgen. Ja, es ist wunderbar, da kann man so richtig gut beten, gell? Dann sagt er, ach, hören Sie auf, ich habe schon Schluss gemacht mit der Kirche und so. Und dann kamen wir ins Gespräch. Ja. Und da habe ich ihm erzählt, ich bin Bibellehrer, aber irgendwie, aber ich merke, der steigt nicht ein, der will nicht so über den Glauben reden. Aber dann hat er gesagt, aber vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Da dachte ich, okay, gut, dann vielleicht morgen. Dann laufe ich wieder weiter und am nächsten Morgen um die gleiche Zeit sehe ich den gleichen Mann dort stehen, laufe zu ihm hin, sage ihm wieder einen guten Morgen. Dann dreht er sich um und ruft seine Frau und sagt, komm, der Bibellehrer ist da. Und da kommt die Frau und sie erzählt, ja, und dann kamen wir ins Gespräch. Der Mann hat sich nicht so stark interessiert, die Frau hat sich stark interessiert. Und sie erzählt mir ein bisschen, wir kamen auf den Glauben zu sprechen, das eine ergab das andere. Und der Mann hat sich dann, ist ein bisschen weggegangen, dem hat das nicht mehr interessiert, als er merkt hat, es ist zu viel von Jesus. Und ich habe ein kleines Neues Testament dabei gehabt und habe was vorgelesen. Jedenfalls, ich gehe so mit dieser Frau, eine ältere Frau war das, gehe da ein bisschen da am Strand entlang und erkläre ihr über Vergebung. Und wie wichtig es ist, dass wir Vergebung bekommen durch Jesus Christus. Und dann merke ich, die Frau weint. Denke ich mir, was mache ich jetzt? Da habe ich gemerkt, die ist getroffen. Ja. Dann sagt sie, wissen Sie was, ich bete jetzt für Sie. Ich bete jetzt für Sie, wir haben jetzt viel geredet und sie hat auch schon einige Kontakte mit Christen gehabt, habe ich gemerkt, über ihre Tochter oder über einen Verwandten hat sie Kontakt gehabt und sie weiß eigentlich noch relativ viel Bescheid und ich sagte ihr doch, sie soll in der Bibel lesen. Jedenfalls, ich habe gesagt, ich bete jetzt für Sie. Dann habe ich für sie gebetet und als ich fertig war, fällt sie mir um den Hals und sagt, oh vielen Dank, und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, ja, aber ich habe gemerkt, es hat ihr viel geholfen und ich habe gemerkt, sie hat genug gehört vom Evangelium. Zuerst dachte ich mir, soll ich jetzt die Adresse oder so, und sage ich, nein, diese Aufgabe ist schon fertig, die ist schon erfüllt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, war natürlich sehr, sehr froh und habe gedacht, wie viele Menschen sind hier noch, die auch so sind. Aber ich sehe sie nicht. Und der Herr kann mich nicht hinführen. Warum nicht? Weil ich nicht bete dafür. Ich bin ja gar nicht bereit. Eine wichtige Lektion über Gebet war das für mich. Ein anderes Mal fahre ich nach Hause habe ich noch ein paar Minuten? Okay. Ein anderes Mal fahre ich nach Hause, sage meinem Bruder in Österreich, er soll für mich beten, ich habe manchmal im Zug, sitze ich Menschen gegenüber und ich komme nicht richtig ins Gespräch. Und ich hatte eine schlechte Erfahrung bei der Herfahrt und jetzt bei der Rückfahrt wollte ich es besser machen. Oder? Und dann musste ich umsteigen in Innsbruck und da musste da warten und der Zug hatte Verspätung und da stand da eine alte Frau mit ihrer Begleiterin, die ihr da geholfen hat, den Koffer zu tragen und man hat gemerkt, sie war sichtlich sehr nervös und sie sagte, und wer bringt mir den Koffer in den Zug hinein? Und ich sagte, das ist kein Problem, ich bin ja da, ich kann Ihnen helfen. hat sie mich angeschaut, ja, kommt, und dann sagt sie, und darf ich gleich bei Ihnen sitzen auch? Ja, Sie können auch bei mir sitzen. Ja, und dann kam der Zug und ich hatte mein Gespräch, bevor ich es überhaupt gemerkt habe, ja, hatte ich mein Gespräch schon. Und wir waren da, also den Einstieg jedenfalls hatte ich schon, und und dann merke ich ja, sie redet über ihren Arztbesuch, den sie da machen muss, dort und dort, und über ihre Nöte. Und ich denke, jetzt müssen wir aber irgendwie auf den Glauben kommen, ja, sonst, na gut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt der hilft mir, dass ich irgendwie auf den Glauben komme. Das habe ich sie gefragt, wissen Sie, was ich jetzt gerade gemacht habe? Sagt sie, nein. Ich war jetzt in Saalfelden und habe dort Vorträge über die Bibel gehalten. Ach so? Ja, und dann waren wir beim Thema. Ja. Dann waren wir bei der Bibel und so konnten wir dann 2 Stunden oder länger, mehr, das war ja dann die ganze Fahrt bis Zürich, das waren mehr als 3 Stunden, konnten wir reden über Glaubensdinge. Zuerst hat sie gesagt, sie ist Agnostikerin, also sie sagt, man weiß nichts über das Jenseits. Und nachher hat sie mich gebeten, bitte beten Sie für mich. Dachte mich, jetzt ist sie keine Agnostikerin mehr. Ja. Aber der Herr hat es geschenkt, jetzt ihr das Evangelium weiterzugeben. Warum hat er es geschenkt? Wir haben gebetet. Hätte ich nicht gebetet, was wäre gewesen? Ich wäre gar nicht offen gewesen dafür, dass ich jetzt da mit jemand reden soll. Wie wirkt Gott über Gebet? Es ist sehr einfach. Gott wartet, dass der Mensch betet. Gott möchte etwas tun. Gott wünscht irgendwas zu tun, etwas, was sein Reich fördert, was seinen Namen ehrt, sodass sein Wille auf der Erde geschieht, wie er im Himmel geschieht. Er möchte, dass das geschieht. Er tut uns seinen Willen kund durch die Bibel. Der allgemeine Wille Gottes ist so deutlich. Und wir fangen jetzt an zu beten. Wir reagieren und sagen, Herr, wir möchten das tun, was du von uns möchtest. Hier sind Menschen, die brauchen dich. Hier sind vielleicht Christen, die brauchen Hilfe. Herr, schenk mir göttliche Verabredungen. Schenk mir Verabredungen, die du mir geschenkt hast. Die du mir bereitet hast. Noch eine Geschichte. Eine Frau ist am Telefon, hat die falsche Nummer gewählt. Eine Schwester in Efretikon hat die falsche Nummer gewählt. Sie ist 85 Jahre alt und wollte da jemand anrufen. Und dann meldet sich auf der anderen Seite auch eine alte Frau. Und dann sagt sie, oh Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer gewählt. Ja. Dann sagt die Frau auf der anderen Seite, nein, nein, bleiben Sie doch nur am Apparat. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Und dann hat die Schwester erkannt, oh, das ist eine göttliche Verabredung. Dann sagt sie, ach so, ja dann reden wir doch ein bisschen. Ich erzähle Ihnen etwas aus meinem Leben. Und dann hat sie Ihnen erzählt, wie sie den Herrn Jesus gefunden hat. Und hat sie erzählt, wie man den Herrn Jesus finden kann. Und die Frau war so dankbar auf der anderen Seite. Wieso ist das geschehen? Weil die Frau gebetet hat, Herr, ich möchte von dir geleitet werden. Das ist ja ein Anliegen, ist eine Beterin. Eine Frau, die gerne das Evangelium weitergeben möchte, aber sie hat keine Gelegenheit, sie kann gar nicht mehr gehen. Aber dort am Telefon konnte sie das Evangelium weitergeben. Also der Herr möchte etwas tun, er tut uns seinen Willen kund, wir reagieren und bringen genau dieses Gebet zum Ausdruck. Und Gott handelt. Die Erde betet und der Himmel handelt. Wir können Gott nicht bewegen, etwas zu tun, was er nicht tun möchte, aber wir können ihn hindern, zu tun, was er tun möchte. Ich sage es nochmal. Wir können Gott nicht bewegen, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Aber wir können ihn hindern, zu tun, was er gerne tun möchte. Wir können ihn hindern, indem wir einfach nicht beten, nicht bereit sind. Aber wir müssen beten. Was haben die Geschwister gebetet in Apostelgeschichte 4? Herr, gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit zu reden dein Wort. Das haben sie gebetet. Sie haben nicht gemacht, Herr, mach, dass alle Juden in Jerusalem gläubig werden. Das wussten sie, dass sie das nicht beten können, dass das nicht geht. Aber sie konnten beten um Freimütigkeit für die Verkündigung. Und dass Gott seine Hand ausstreckt, zu Wunder und Zeichen zu tun, wie er das damals ja in großer Häufigkeit getan hat. Also, Gott wünscht etwas zu tun, er tut seinen Willen den Menschen kund, wir reagieren und bringen genau das im Gebet zum Ausdruck und er handelt entsprechend. Das ist die Art, wie Gott wirkt über Gebet. Möge der Herr uns viel Gnade schenken, Und er möge uns erinnern, möge er uns göttliche Verabredungen schenken, aber vorher müssen wir beten dafür. Betern öffnen sich die Türen, heißt ein Buch von Jim Fraser. Betern öffnen sich die Türen. Und so möge der Herr das tun. Ja, bin dankbar, wenn ihr auch für mich betet. Ich habe recht viele Dienste vor mir. Sind Dienste jetzt im November, wo ich 2 Wochen in Deutschland, in Neuwied unterwegs bin und in Paderborn und dann in Fulda. So fast der ganze November ist mit Diensten belegt. Und ja, so können wir auch einander im Gebet unterstützen. Der Herr mit euch. Danke. Okay.